Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Sendung Euer Egmont mit mir, Egmont Haid. Heute ist Dienstag, der 29. Juli 2025 und die Sendung wird wie jeden Dienstag um 18 Uhr präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Für heute habe ich mir folgende Themen vorgestellt. Der Deal zwischen der USA und der EU, in Anführungszeichen natürlich Deal, wie Sie wissen, dann USA-Japan-Deal, dann zwei Sätze nochmal zur EZB-Sitzung vom vergangenen Donnerstag und die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA, ein kleiner Ausblick auf die FED-Sitzung am morgigen Mittwochabend und wie könnte es im Umfeld weitergehen bei S&P 500 und DAX, Euro-Dollar, Öl, Gold und Bitcoin und ein paar Unternehmen, bei denen es Zahlen bzw. Nachrichten gab, Tesla, Alphabet, SAP, Volkswagen, Puma, Nordex und last but not least Novo Nordisk, wo es da vor ein paar Stunden leider eine heftige Gewinnwarnung gab und natürlich ein paar Termine. Also dann nochmal herzlich willkommen allerseits, wie wir Sie auch zuhören mögen, auf die Schwäbische Alb oder Sachsen-Anhalt, überall hin in die Pfalz. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wie immer kurz vorab, ein vorletztes Mal möchte ich Sie bitten, die Abstimmung zum deutschen Zertifikatepreis läuft noch bis zum 11. August und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie BNP Paribas Zertifikate Ihre Stimme geben könnten. Mit etwas Glück können Sie auch dabei ein iPhone 16 Pro gewinnen. Also, dann fangen wir bei einmal an. In chronologischer Reihenfolge, in den Märkten war ja etliches los in den vergangenen paar Tagen. Wie gesagt, Deal EU und USA und dann die anschließende Berg- und Talfahrt beim DAX. Gerade die kräftigen Gewinnmitnahmen bei den Autoaktien aus dem DAX. Und all das werden wir heute besprechen. Und ich freue mich natürlich wie immer auf Ihre Fragen. Also, in chronologischer Reihenfolge. SAP legt Zahlen vor, Aktie bricht ein. Im Q2 steigt Umsatz um 9% auf 9,03 Milliarden Euro. Währungsbereinigt Anstieg um 12%. Cloud-Geschäft wächst um 24% auf 5,13 Milliarden Euro, liegt leicht unter den Erwartungen. Währungsbereinigt 28%. Bereinigtes EBIT steigt um 32% auf 2,6 Milliarden Euro. Die Gründe für den kräftigen Anstieg: Konzernumbau, geringere Ausgaben für aktienbasierte Vergütung. Und die Marge steigt damit von 23,4 auf 28,5%, also schon ein richtiger Sprung. Nächstes Jahr Current Cloud Backlog, also der Auftragsbestand im Cloud-Bereich, der innerhalb eines Jahres zum Umsatz werden soll, steigt um 22% auf 18,05 Milliarden Euro, liegt allerdings deutlich unter den Erwartungen von 18,5 Milliarden Euro. Gründe: Kunden halten sich wegen konjunktureller Unsicherheit und Trumps Strafzöllen bei der Auftragsvergabe zurück, vor allem öffentliche Stellen in den USA und Industrieunternehmen, hat SAP selbst gesagt und es hat den Investoren nicht so gefallen. Also jetzt zeige ich Sie nochmal, das Umsatzwachstum von SAP schwächt sich auf 9% ab. Gucken wir mal Q2, hier unten sind wir, Umsatzwachstum 9%, währungsbereinigt 12%. Aber nachdem wir diesen kräftigen Anstieg beim Euro in den vergangenen Monaten hatten, schauen die Investoren jetzt zusätzlich zusehends auf die nominellen Zahlen und nicht mehr so sehr auf das währungsbereinigte. Wachstum im Cloud-Bereich schwächt sich auf 24% ab. Hier oben sind wir von 27 auf 24% im Q2, also 27% für Q1. Währungsbereinigt eine Beschleunigung von 26% auf 28% von einem Quartal auf das nächste. Aber das nützt nichts, wenn der Euro so nach oben gerauscht ist. Also das hat den Investoren nicht so sehr gefallen. Wachstum beim Current Cloud Backlog schwächt sich auf 22% ab. Zeige ich Ihnen hier. Im Vorquartal waren wir bei 28. Current Cloud Backlog, also der Auftragsbestand, der innerhalb von einem Jahr zu Umsatz werden soll, stagniert zweites Quartal in Folge bei rund 18,1 Milliarden bis 18,2 Milliarden Euro. Also im Q4 war er ja nach oben geschossen auf 18,1 Milliarden. Entschuldigung, hier bin ich. Auf 18,1 Milliarden, dann Q1 2025 18,2 und jetzt wieder 18,1 Milliarden im Q2. Also natürlich die Sorge, dass da das Top fast schon erreicht sein könnte, ne? Wobei natürlich die Währungseffekte dann natürlich stark durchschlagen. SAP bestätigt die währungsbereinigte Prognose 25, allerdings schlagen Währungseffekte deutlich durch, sprich der deutliche Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar. Was ist das Problem? Wenn die Währungskurse da bleiben, wo sie aktuell sind, bis zum Jahresende, dann würde das Wachstum der Cloud-Erlöse um 3,5 Prozentpunkte im Gesamtjahr gedrückt werden und Wachstum der Cloud- und Softwarelösung um 3% und das Wachstum des Betriebsergebnisses, also bereinigten EBIT, um 3,0 Prozentpunkte. Also es sind alles keine guten Zahlen. Ab jetzt, wenn Sie SAP hören, denken Sie natürlich noch mehr als zuvor schon an die Währungseffekte. Also US-Umsatz macht mit 2,8 Milliarden Euro 31,3% der Konzernerlöse von SAP aus. USA ist mit weitem Abstand größter Umsatzlieferant. Habe ich Ihnen hier gezeigt. 2,8 Milliarden Euro. Und das ist dann das Problem, wenn der Euro so kräftig steigt. 31,3%. So sieht die Bewertung von SAP aus. EBITDA 2025 11,5 Milliarden, 2026 13,5 Milliarden Euro erwartet. EBIT 10,2 zu 12,1 Milliarden, Börsenwert 286,8 Milliarden Euro, Netto Cash 2,3 Milliarden, dementsprechend Enterprise Value 284,5 Milliarden ist gleich das 21,1-fache des EBITDA, 23,5-fache des EBIT. Also SAP ist natürlich nach dem Umsatzwachstum der vergangenen Jahre entsprechend hoch bewertet, wissen Sie auch alle. KGV 34,4, operative Marge soll in dem Jahr auf 27,3% steigen, nächstes Jahr auf 29,0%. Also ich denke, die SAP, die Kursentwicklung der SAP-Aktie wird gerade kurzfristig stark an der Entwicklung bei Euro-Dollar hängen. Wenn jetzt Euro zumindest etwas weiter nachgeben sollte, vor dem Hintergrund EU-USA-Handelsziel, den werden wir gleich noch besprechen, dann könnte sich die SAP-Aktie etwas erholen. Ansonsten denke ich kurzfristig erstmal seitwärts bei SAP. Aber wie gesagt, die Währung Euro-Dollar spielt eine enorme Rolle. Ein Beitrag zu SAP finden Sie auf der Homepage von BNP Paribas Zertifikate. Aktie bricht trotz Bestätigung der Prognose ein. Würde mich freuen, wenn Sie es gelesen hätten oder vielleicht noch lesen mögen. Nächster. Trump schließt in Anführungszeichen massiven Deal mit Japan. Strafzölle sinken von 25 auf 15% inklusive Autos. Nikkei 225 schießt nach oben. Hier habe ich es Ihnen mal gezeigt. Wobei man das Wort Deal immer in Anführungszeichen, es gibt ja quasi immer nur wie so eine Art Rahmenvereinbarung. Es gibt keinen Deal, den die USA unterschrieben hat und Japan. Japan hat klar gesagt in den darauffolgenden Tagen, wir sind noch nicht bereit, irgendeinen Deal zu unterschreiben. Also es ist eine reine Absichtserklärung. Trump nennt die Deals, aber es gibt keine Deals. Es gab keinen Deal mit Großbritannien, das war eine reine Absichtserklärung. Es gab keinen Deal mit China, da kommen wir gleich nochmal zu der Feuerpause oder den Waffenstillstand, ganz wie Sie mögen im Handelskrieg. Es gibt auch keinen Deal mit Japan. Und schon lange kein Deal mit der EU. Das sind alles Fake Deals. Also reine Absichtserklärung. Aber die Märkte reagieren halt drauf und deswegen besprechen wir das hier. Nächste Sache. Nach Trumps Ankündigung schießen auch die Aktien von Mercedes-Benz, BMW, VW und Porsche nach oben. Können Sie hier alle sehen. Porsche schießt um 7% und so weiter nach oben, weil jetzt die Hoffnung war, kurzfristig die Hoffnung der Investoren, okay, dann könnte auch die EU 7% mit 7% Strafzöllen davonkommen, in Anführungszeichen. Entschuldigung, 15%. 15% und da sind die Aktien nach oben geschossen. Also ich habe das gar nicht verstanden, aber okay. Nächste Sache, Tesla, da kommen wir gleich nochmal drauf. Tesla legt Zahlen vor, Aktie bricht ein. Im Q2 sinkt Umsatz um 12% auf 22,5 Milliarden Dollar, leicht unter den Erwartungen von 22,64 Milliarden. Umsatz im Autogeschäft sinkt um 16% auf 16,7 Milliarden Dollar. Absatzrückgang 13,5%, Preisrückgang 1,5%, Einnahme aus CO2-Zertifikaten bricht. Da muss man dann schreiben, brechen, bitte ich um Entschuldigung, brechen um 51% auf 439 Millionen Dollar ein. Einnahmen aus CO2-Zertis sollen in den nächsten Quartalen weiter sinken, weil jetzt Trump nicht mehr so großen Wert auf E-Autos legt und dann sie ihm im Endeffekt egal ist, wie viel Verbrauch da die Verbrenner in den USA haben. Und dementsprechend brauchen die dann immer weniger CO2-Zertifikate, Umweltzertifikate und dementsprechend werden ja diese Einnahmen Tesla in den nächsten Wochen und Monaten relativ schnell wegbrechen, hat Tesla selbst so gesagt. Bruttomarge im Autogeschäft ex CO2-Zertifikate steigt von 14,6 auf 16,4%. Ich finde, das ist eine erfreuliche Zahl. EBIT sinkt um 42,5% auf 923 Millionen Dollar. Marge sinkt von 6,3 auf 4,1%. Kosten für Strafzölle sind gegenüber dem Vorquartal um 300 Millionen Dollar gestiegen, sollen in den nächsten Quartalen weiter steigen. Klar. Tesla-Chef Musk treibt etliche Maßnahmen wie geplant voran. Start des Robotertaxis Cybercab war im Juni. In den nächsten Monaten soll der Dienst auf weite Teile der USA ausgeweitet werden. Hängt von der Genehmigung der einzelnen Bundesstaaten ab. Ne? Also das ist ein großes Fragezeichen, wie schnell kriegen wir da die Genehmigung außerhalb von Texas und so weiter. Bau des neuen preiswerten Fahrzeuges. Im Endeffekt hat Musk diesmal eingeräumt, das ist im Endeffekt ein abgespecktes Model Y und nichts anderes. Hat im Juni begonnen. Hochfahren wird im Q3 allerdings langsamer sein als ursprünglich geplant, weil der gesamte Fahrzeugabsatz maximiert werden soll. Grund, die Subventionen von $7,500 pro E-Auto laufen in den USA Ende September aus, also 7.500. Und dementsprechend will jetzt Tesla natürlich möglichst viele Fahrzeuge im Q3 verkaufen. Dann haben wir natürlich ein Problem, eventuell im Q4, wenn es da keine Subventionen mehr gibt. Nächste Sache, autonomes Fahren, also Full Service Drive, soll in den nächsten Quartalen weiter kräftig vorangetrieben werden. Bislang keine Genehmigung in EU und China. Also da ist natürlich die Hoffnung, was könnte da vielleicht noch kommen. Das hat Musk auf der Analystenkonferenz gesagt. Und jetzt übersetze ich mal ins Deutsche schnell, in Anführungszeichen. Ja, wir könnten vielleicht ein paar harte Quartale haben. Also das gerade harte Quartal ist, hat Investoren nicht so gefallen, sagte Musk. Das vierte Quartal 2025 sowie das erste und zweite Quartal 2026 könnten schwierig werden. Also das dritte hat er gar nicht mehr erwähnt, das hat er dann schon abgehakt. Also sprich, vier schwierige Quartale für Tesla. Das ist natürlich nicht schön. Und weiter geht's in Anführungszeichen. Aber wenn wir erst einmal autonomes Fahren in großem Stil im zweiten Halbjahr nächsten Jahres haben werden, mit Sicherheit bis zum Ende des nächsten Jahres, wäre ich überrascht, wenn Teslas Kennzahlen nicht sehr überzeugend wären. Also das übliche Gerede, dann schaut alles von der Bewertung nicht mehr so schlimm aus und so weiter. So sieht die Bewertung von Tesla aus. EBITDA 13,6 zu $17,5 Milliarden, EBIT 4,4 zu $9,1 Milliarden, Börsenwert 1,05 Billionen Dollar, Netto Cash 29,6 Milliarden, dementsprechend Enterprise Value 1,02 Billionen, ist gleich das 58,3-fache des EBITDA, 112,1-fache des EBIT. Also wenn man diese Zahlen sieht, dann sagt man einfach, okay, bei Tesla auf den Verkaufen-Knopf drücken und fertig, weil es astronomisch überbewertet ist. Aber so einfach ist die Welt dann nicht, weil da halt viel Fantasie drin ist schon für die darauffolgenden Jahre, für das Thema autonomes Fahren, für das Thema Robotik und so weiter. KGV 131,3 und operative Marge 4,8 für dieses, 8,1% für nächstes Jahr erwartet. Sie haben es ja selbst gesehen. Nach den Zahlen ist wie immer in den vergangenen Quartalen bei Tesla gelaufen. Die Investoren haben ihre Umsatzschätzung weiter gesenkt, haben ihre EBIT-Schätzung weiter gesenkt und so weiter. Ne? Aber die Aktie ist kurz eingebrochen um 9% und am Tag drauf ging es dann schon wieder nach oben. Ne? Wir kommen dann gleich mal auf die nächsten Tesla-Meldungen, komme ich gleich nochmal zurück. Also ich denke, insgesamt würde ich weiterhin Tesla nicht abschreiben. Tesla ist eine reine Stimmungsaktie und würde davon ausgehen, dass die Aktie weiterhin seitwärts tendiert unter großen Schwankungen. Also ich würde bei weitem noch nicht sagen, jetzt schnurstracks auf stark sinkende Kurse setzen. So weit würde ich sicher nicht gehen. Einen Beitrag zu Tesla finden Sie auf der Homepage von BNP Paribas. Nächste Sache, Alphabet legt Zahlen vor, Aktie steigt deutlich. Im Q2 steigt Umsatz um 14% auf $96,43 Milliarden, leicht oder deutlich über den Erwartungen von $93,97 Milliarden. Umsatz im Suchmaschinengeschäft steigt um 12% auf $54,19 Milliarden, klar über den Erwartungen von $52,86 Milliarden. Umsatz bei YouTube steigt um 13% auf $9,8 Milliarden, auch klar über den Erwartungen. Und last but not least, Umsatz im Cloud-Geschäft steigt um 32% auf $13,62 Milliarden, klar über den Erwartungen von $13,14 Milliarden. EBIT steigt also im Cloud-Geschäft um 141%, Marge schießt von 11,3 auf 20,7% nach oben. Also gerade die Zahlen zum Cloud-Geschäft hat natürlich Investoren überzeugt, aber auch die Zahlen zum Suchmaschinengeschäft. Ne? Also wenn du weit oder deutlich über den Erwartungen bist, offensichtlich trotzt du da den Angriffen der Konkurrenz. Ne? Das kann sich mehr als sehen lassen. EBIT steigt um 14% auf $31,3 Milliarden. Marge stabil bei 32%, leicht unter den Erwartungen von 33. Also und dann Alphabet erhöht Investitionsprognose um $10 Milliarden. Jetzt läuft also das Geschäft besser als erwartet und jetzt wollen wir weiter in das Thema KI investieren. Im Q2 schießen Investitionen auf 22,45 Milliarden Dollar nach oben, weit über den Erwartungen von 18,24 Milliarden. Alphabet erhöht die Investitionsprognose fürs Gesamtjahr von 75 auf $85 Milliarden, weit über den Erwartungen von 73,3. Investitionen sollen 2026 weiter steigen, weil du natürlich dann von einem höheren Sockel dann weitermachst. Vorstandschef Sander Pichai, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Anführungszeichen, unsere KI-Infrastrukturinvestitionen sind entscheidend, Entschuldigung, um das Wachstum der Nachfrage unserer Cloud-Kunden zu befriedigen. So sieht Bewertung aus. EBITDA 176,3 zu 102,7. EBIT 130,1 zu 146,1 Milliarden. Börsenwert 2,33 Billionen Dollar. Wahnsinn. Netto Cash 71,54 Milliarden. Dementsprechend Enterprise Value 2,26 Billionen. Ist gleich das 11,2-fache des EBITDA, 15,5-fache des EBIT. Also vor dem Hintergrund finde ich Alphabet noch nicht so teuer, wenn man sich die meiner Meinung nach beeindruckenden Zahlen ansieht. KGV 18,3, operative Marge 33,1 bis 33,5% für nächstes Jahr. Also vor dem Hintergrund denke ich, dass die Alphabet-Aktie allmählich weiter nach oben tendieren sollte, weil sie einfach zeigen, dass sie den Angriffen der Konkurrenz, gerade im Suchmaschinengeschäft, aber auch bei Cloud, trotzen. EZB signalisiert Zinspause für September. Also hatte ich eine kleine Kurzanalyse am vergangenen Donnerstag gemacht. Würde mich freuen, wenn Sie es anschauen. Ich denke, da haben wir alles besprochen. Nächste Sache. Volkswagen senkt die Prognose kräftig, dennoch schießt Aktie nach oben. Die Zahlen vom vergangenen Freitag früh. Wie Sie ja wissen, ich war all die Quartale, vergangenen Quartale nicht so der größte Bulle für VW und auch nicht für manche andere deutsche Autoaktien wie Mercedes und so weiter. Aber dann finde ich schon bemerkenswert, wenn du solche Zahlen hast, dann deutliche Gewinnwarnung und dann schießt die Aktie nach oben. Also deswegen will ich das heute ein bisschen ausführlicher mit Ihnen besprechen. Würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen zuhören. Also im Q2 steigen die Auslieferungen an Kunden um 1,2% auf 2,27 Millionen Fahrzeuge. Umsatz sinkt um 3,0% auf 80,1 Milliarden Euro, leicht unter den Erwartungen von 82,18 Milliarden. EBIT sinkt um 29,4% auf 3,83 Milliarden Euro, etwas über den Erwartungen von 3,80 Milliarden. Marge sinkt von 6,5 auf 4,7%. EBIT bei Porsche bricht von 1,7 Milliarden Euro auf nur noch 154 Millionen Euro ein. Die Probleme bei Porsche werden wir gleich besprechen. EBIT bei Markengruppe Progressive, also Audi und Co., bricht von 1,5 Milliarden auf 550 Millionen Euro ein. Das heißt, VW oder der Konzern VW hat jetzt Probleme, große Probleme bei seinen Töchtern Porsche und Audi. Nicht gut. Hingegen schießt EBIT bei Volkswagen Passenger Cars, also bei der Tochter Volkswagen und ihrer Autosparte, PKW-Sparte, von 171 auf 991 Millionen Euro nach oben. Also der kräftige Personalabbau oder der Beginn des Personalabbaus schlägt sich da deutlich durch. Eine sehr erfreuliche Meldung, wie ich finde. US-Strafzölle schießen auf, also die Belastungen durch US-Strafzölle schießen auf 1,2 Milliarden Euro nach oben. Im Q1 waren wir bei 0,1 Milliarden Euro. Und bereinigtes EBIT 5,5 Milliarden Euro, Marge 6,8% hat Volkswagen so ausgewiesen. Also hier zeige ich es nochmal. Auslieferung in die USA, die Folge dieser Strafzölle in den USA. Auslieferung in den USA brichen um 23,6% ein. Keine Ahnung, warum VW in seinem Quartalsbericht oder Halbjahresbericht hauptsächlich Halbjahreszahlen veröffentlicht. Keinerlei oder kaum Quartalszahlen, verstehe ich nicht, aber egal. Brechen um 23,6 ein, also welche verheerenden Folgen dieser Einbruch in den USA hat, die Strafzölle. Hingegen in China Anstieg um 2,8%, also es hat natürlich für viel Erleichterung gesorgt, Anstieg um 2,8% gegenüber Vorjahr. Nur wenn man insgesamt sieht, die Zahlen stabilisieren sich aber auf einem niedrigen Niveau. Ne? Gucken Sie mal an, Q2 24 651.000, Q3 711.000, Q4 871.000 und dann Q1 2025 643.000, jetzt 669.000. Also ich glaube, da ist jedem klar, dass noch eine Menge Arbeit vor dem Management von VW in China liegt. EBIT bei Porsche und Audi brechen ein. Hingegen schießt es bei VW PKW nach oben. Also bitte ich auch hier das operative Ergebnis können Sie hier sehen. Gerade Skoda, wenn Sie mal gucken, Skoda 739 Millionen Euro kann sich mehr als sehen lassen. All die anderen Zahlen finden Sie hier in dieser Marge, operativer Profit Q2. Hier sehen Sie zum Beispiel Audi von 1,5 Milliarden auf 550 Millionen und wenn Sie hier sehen, Porsche von 1,7 Milliarden auf 154. Also mehr als bemerkenswert, all die Zahlen, die Sie hier sehen. Nächste Sache. Die Belastung durch US-Strafzölle schießen auf 1,2 Milliarden Euro nach oben im Q2 und die Restrukturierungskosten, also für den Personalabbau bei Volkswagen, bei der Tochter Volkswagen, bei Audi und so weiter, 0,6 Milliarden. Also welche enorme Belastungen. Ja, der schwache Absatz und oder der vielleicht nicht ganz so gute Absatz und natürlich gerade die Strafzölle in den USA verursachen. Nächste Sache, VW-Senkprognose. Im Jahr 2025 soll Zahl der Auslieferung stagnieren, wegen schwachen US-Geschäft. Das hat im Endeffekt das Management um Oliver Blume und so weiter auf der Pressekonferenz, auf der Analystenkonferenz klar gesagt. Ich habe es mir zweimal angehört, damit ich ja nichts verpasse. Nächste Sache, Umsatz soll stagnieren. 2024 waren wir bei 325 Milliarden Euro, statt um bis zu 5% zu steigen. Problem, schwaches US-Geschäft. Operative Umsatzrendite soll 4-5% erreichen, statt 5,5-6,5%. Also, und jetzt hat Volkswagen selbst gesagt, je nach US-Strafzöllen zwischen 27,5% derzeit und einer möglichen Senkung auf 10%. Also zwischen, ob ich bei 4% rauskomme oder bei 5%. Hohe Restrukturierungskosten, guter Lauf bei margenschwächeren E-Autos. Also wenn du jetzt das hochfährst und die haben eine geringere Marge als der Verbrenner, dann ist das natürlich kurzfristig auch nicht gut. Bei Strafzöllen von 15%, operative Marge von rund 4,5%. Das haben das Management auf der Analystenkonferenz so gesagt. Netto Cashflow im Autobereich soll 1-3 Milliarden Euro erreichen, statt 2-5 Milliarden. Grund 2 Milliarden Euro Abfluss für die Restrukturierung, sprich Personalabbau und so weiter. Also, und so kommt VW auf die Strafzölle von 27,5%. Das will ich Ihnen kurz vorlesen, weil Sie wissen, die Strafzölle sind ja eigentlich bei 25%. Also, die US-Regierung, ich zitiere, die US-Regierung erhebt seit dem 3. April zusätzliche Zölle von 25% auf Fahrzeuge, und seit dem 3. Mai 2025 zusätzliche Zölle in gleicher Höhe für Fahrzeugteile. Damit betragen die Zölle insgesamt 27,5%. Damit wir wissen, wie wir auf die 27,5% kommen. Also Prognose annualisiert, Prognose signalisiert deutlichen Abwärtstrend bei Volkswagen. Hier sehen Sie die Zahlen für 2024 und dafür jene für 25. Operative Marge im vergangenen Jahr 5,9%, jetzt soll es auf 4-5% runtergehen und so weiter. Also Netto Cashflow im Autogeschäft von 5,2 Milliarden auf 1-3 Milliarden und so weiter. Netto Liquidität soll von 34,4 Milliarden auf also im Automobilgeschäft auf 31-33 Milliarden sinken. Also, nochmal kurz die Probleme. 2025 soll operativer Gewinn in China an den oberen Rand zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro einbrechen. Also in den vergangenen Jahren ging es da kräftig abwärts in China. Probleme haben wir oft gesprochen. 1 Milliarde. Aber innerhalb von 2 Jahren soll man dann mehr als 2 Milliarden EBIT in China erwirtschaften. Da steht natürlich ein großes Fragezeichen dahinter. Das ist aber die Hoffnung und das Versprechen natürlich oder ja die Hoffnung des Managements von VW. Das haben CEO Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz auf der Analystenkonferenz gesagt. Und weil es doch schon ein bisschen später ist, zeige ich es Ihnen hier einfach und lese einfach nur kurz ein paar Ausschnitte davor. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Würde mich sehr freuen, wenn Sie den Rest einfach selber durchlesen mögen. Also, Modelloffensive laufe erfolgreich. Dann, nächste Sache, Strafzölle fallen auf Produkte aus der EU und Mexiko an. Im Q2 sind 2/3 der Strafzölle auf Europa angefallen, also ungefähr 800 Millionen und 1/3 auf Mexiko. Man vergisst ja dann immer diese 400 Millionen. All das andere können Sie bitte hier nachlesen. Kostensenkungen müssen daher verschärft werden, um das zu kompensieren. Also wenn die Strafzölle nicht auf 10% gesenkt werden, sondern auf 15%, wo sie jetzt sind, müssen wir entsprechend die Kostensenkung verschärfen. Großes Augenmerk auf Kostensenkungen. Habe ich Ihnen hier nochmal aufgezeigt. Welche Maßnahmen macht die Tochter VW, was macht Audi und so weiter. Nächste Sache, USA sei ein strategischer Wachstumsmarkt für den Konzern, aber im Juni Rückgang der Auslieferung um 25%. Also natürlich nochmal enorme Folgen der US-Strafzölle. In China, wie soll es da in China weitergehen? Modelloffensive soll in Q4 starten mit einer neuen Generation vernetzter Fahrzeuge, die vollständig in China für China entwickelt worden sind. Bis 2027 sollen 30 neue Modelle auf den Markt gebracht werden in China, bis 2030 sogar 50 neue Modelle. Also, und das Thema Westeuropa, und da hat sich VW selbst gefeiert, der Marktanteil bei E-Autos steigt zuletzt auf 28%. Allerdings, wenn man sich den Auftragseingang anschaut bei Verbrenner und E-Autos insgesamt, sprich Hybriden, steigt in Q2 um lediglich 9% auf 826.000. In Q1, im Vorquartal, hatten wir noch Anstieg um 29% auf 945.000. Und dann hat natürlich gleich manche Analysten gesagt, oh, kriegen wir da eventuell auch Probleme in Westeuropa, ne? Und hier nochmal bädliche Sachen. Tochter Audi soll 2025 den Tiefpunkt erreichen. Können Sie alles nachlesen. Porsche sei in einer Sandwich-Position. Grund, die USA und die China sind die zwei größten Absatzmärkte von Porsche und die sind entsprechend unter Druck. Können Sie hier alles nachlesen. Das Thema vollautonomes Fahren, also der vollautonome Robotaxi ID Buzz AD, Autonomous Driving, soll 2026 auf den Markt kommen. Können Sie hier alles nachlesen. Und am 9. September ist Analystentag zu Produkten und Technologie auf Konzernebene und den einzelnen Marken im Rahmen der IAA. Also so sieht die Bewertung von Volkswagen aus. EBITDA 34,9 bis 39,7 Milliarden Euro. EBIT 15,4 zu 19,2 Milliarden. Börsenwert, also Stämme plus Vorzüge, 48,7 Milliarden, Nettoschulden 175,7 Milliarden, Enterprise Value 224,4 Milliarden, ist gleich das 5,7-fache des EBITDA, 11,7-fache des EBIT, KGV 4,2, operative Marge für dieses Jahr 4,7% erwartet und für das nächste 5,8%. Also wie gesagt, ich habe mir die Analystenkonferenz zweimal angehört. Es hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Das Management hat klar aufgezeigt, wie massiv die Probleme sind und mit welchen massiven Maßnahmen sie die Sache jetzt in den Griff kriegen wollen. Da hast du das Gefühl gehabt, okay, wir sind auf der Titanic, aber wir schaffen irgendwie den Turnaround. Also da war ich schon angetan, gebe ich offen zu. Wie gesagt, Sie wissen, ich bin schon lange nicht so der größte Bulle für die deutschen Autos und war da eigentlich positiv. Und dann siehst du am Montag, dann kommt es wie erwartet, 15% Strafzölle, schießen die Autoaktie kurz nach oben und danach geht es so schnell nach unten. Schneller konnte ich gar nicht schauen. Und da habe ich gedacht, ja, was hat sich denn dadurch geändert, wenn jetzt genau das eingetreten ist, was erwartet ist? Und dann rauschen die Aktien von Mercedes-Benz und VW und Porsche und gleich wieder nach unten. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das ist leider kein schlechtes. Die weitere Entwicklung, gerade natürlich bei den Autoaktien, natürlich auch von den Zahlen von Mercedes-Benz und Porsche und so weiter, morgen ab oder wichtiges Impulsgeber. Aber insgesamt denke ich, vielleicht kurzfristig noch ein bisschen seitwärts. Aber ich habe natürlich Sorge, dass insgesamt der übergeordnete Abwärtstrend bei VW weitergeht. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie die paar Sachen vielleicht durchlesen mögen, wenn Sie VW traden. Aber wie gesagt, man hat einfach das Gefühl gehabt, dass das Management wirklich da energisch vorgeht beim Personalabbau, mit den ganzen neuen Modellen in China und so weiter und dass da der Turnaround gelingen könnte. Nur ich habe halt Sorge, wenn jetzt der Markt so schlecht reagiert auf die Nachricht, okay, jetzt sind die Strafzölle 15%, jetzt dämmert es den Investoren, okay, das ist eigentlich ja kein gutes Szenario, weil du musst dann noch mehr sparen. Und VW hat ja selbst gesagt, wenn die Strafzölle, ich kann es Ihnen hier nochmal zeigen, was ich dazu wenn die Strafzölle, ich lese hier nochmal vor, auf dem aktuellen Niveau bleiben würden, würde das im Gesamtjahr Belastungen von mehreren Milliarden Euro bedeuten. Ne? Und jetzt okay, jetzt statt den 27,5 bist du dann halt bei 15, aber das bedeutet dann auch noch immer Belastung in Milliardenhöhe. Ne? Das ist natürlich ein enormes Problem, die Strafzölle und so weiter. Das ist gar nicht gut. Also denke ich kurzfristig seitwärts, ansonsten fürchte ich, dass da weiter abwärts geht. Nächste Sache, Entschuldigung, Puma gibt heftige Gewinnwarnung ab, Aktie kollabiert. Also, die Zahlen waren da leider gar nicht schön. Im Q2 sinkt Umsatz um 8,3% auf 1,94 Milliarden Euro, deutlich unter den Erwartungen von 2,10 Milliarden. Währungsbereinigt Rückgang um 2%. In etlichen Regionen währungsbereinigter Rückgang. In Nordamerika um 9,1%, Europa 3,9%, Großchina 3,9%. Also, schwacher Absatz. Bereinigtes EBIT ohne Berücksichtigung von Einmalkosten, da kommen wir gleich nochmal drauf, sinkt auf minus 13,2 Millionen Euro. Sprich, da haben wir einen Verlust gemacht beim bereinigten EBIT. Einmalkosten von 84,6 Millionen Euro, davon 94,7 Millionen Euro Steueraufwand in Klammern, Abschreibung latenter Steuer in China und den USA. Nächste Sache, Probleme, US-Strafzölle, schwache Markendynamik, erhöhte Lagerbestände, hat Puma alles so selbst in seine Pressemeldung reingeschrieben. Im Gesamtjahr 2025 soll Umsatz währungsbereinigt im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sinken, statt des zuvor geplanten Anstiegs im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Beim, in Klammern, berichteten EBIT, also nach all den Sonderkosten und so weiter, inklusive Einmalkosten, soll ein Verlust herauskommen statt des zuvor geplanten EBIT-Gewinns von 445 bis 525 Millionen Euro. Also du bist dann eine halbe Milliarde hinter deinen Planungen plötzlich zurück. Meine Herren, Investitionen sollen sich auf 250 Millionen Euro statt auf 300 Millionen Euro belaufen. Also man muss dann natürlich auf die Investitionsbremse treten, ist dann auch klar. Also bei Puma bleibe ich skeptisch, denkt Puma. Vorsicht, Vorsicht, dass da der Abwärtstrend weitergeht. Ich sage, IFO-Index steigt leicht von 88,4 auf 88,6 Punkten. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ich lasse schon ziemlich viele Konjunkturdaten weg, gerade auch aus den USA und so weiter, weil ich dann doch die Sendung ein bisschen straffen möchte, weil es doch eh viel Zeit in Anspruch nimmt oder die Sendung sonst so lange dauert und deswegen versuche ich das alles ein bisschen zu straffen. Also, beim IFO-Geschäftsklima-Index, die Lagekomponente steigt leicht von 86,2 auf 86,5 Punkte. Und die Erwartungskomponente stagniert im Endeffekt von 90,6 auf 90,7 Punkte. Also manch einer Analyst hat geschrieben, die Konjunkturerholung in Deutschland, die wir da so ein bisschen haben, die ist blutleer. Und genau das ist meine Überzeugung. Nächste Sache. Wertpapierkredite an der NYSE, an der New York Stock Exchange, steigen auf den Rekord von 1,0 Billionen Dollar. Hier sehen Sie es. Damit wir mal wissen, diese alltägliche Rekordfahrt beim S&P 500, die wir ja erwartet hatten, Sie und ich, die führt natürlich dazu, dass immer mehr auf Kredit spekuliert wird. Ne? Und das ist natürlich dann ein Risiko, wenn aus irgendeinem Grund ein Einbruch kommt und die Hedgefonds und die Spekulanten plötzlich verkaufen müssen, dann habe ich da natürlich ein Problem. Aber solange diese Zahlen immer weiter nach oben gehen, the trend is your friend. Nächste Sache. Entschuldigung, Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen den USA und China wird um 90 Tage verlängert. Ist am, wann ist verkündigt worden? Freitag, Samstag, ne? Vergangene Woche. Und dann musste ich da nochmal schauen. Dabei hatte es doch einen Deal am 11. Mai gegeben. US, also auf der Homepage des Weißen Hauses. US announces China Trade Deal in Geneva, also in Genf. Hat man doch einen Deal? Nein, nein, es gibt keine Deals. Trump hat bislang keine Deals, sondern nur Absichtserklärungen mit Großbritannien, China, Japan und Europa. Also, aber jetzt haben wir da 90 Tage Ruhe an der Front und jetzt verhandeln wir mal und dann gucken wir mal einfach weiter. Nächste Jahr, USA schließt Deal, auch da hätte es Deal natürlich in Anführungszeichen setzen müssen, das ist klar. Mit der EU Strafzölle von 15% auf EU-Produkte fällig, inklusive Autos, Ausnahmen für Stahl, Aluminium und Pharmaprodukte. Also Trump will natürlich gerade die Strafzölle auf Stahl und Aluminium bei 50% belassen, um da die US-Industrie in dem Bereich zu schützen, also die US-Stahl- und Aluminiumindustrie. Und gleichzeitig fallen auf die US-Exporte in die EU keinerlei Strafzölle an. Und ja, könnte man sagen, die EU ist wie ein Tiger gesprungen und wie ein Bettvorleger gelandet, würde ich jetzt mal so sagen. Im Endeffekt hat Trump das durchgesetzt, alles, was er wollte. Und die EU hat viel Sprüche gemacht und viel Show und was könnten wir nicht alles machen zum 8. August, zum 7. August und 30% Strafzölle auf Güter im Wert von 90 Milliarden. Das war alles Show. Alles Show, weil Trump hat ihnen, gehe ich mal davon aus, klar gesagt, wenn er den Deal jetzt nicht abschließt, dann kommen halt einfach die Strafzölle von 30% zum 1. August und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Na? Und da habe ich ihnen gleich gesagt, die EU hat keine Chance gegen Trump. Ja, blöderweise. Und das ist natürlich ein verheerender Deal. 15% belastet die Wirtschaft in Europa enorm. Da kommen wir gleich drauf. Nach USA-EU-Deal knickt der Euro ein. Okay, die Konjunktur in Europa wird dadurch deutlich gedämpft, wird schwach. Das ist natürlich nicht gut. Also jetzt habe ich noch vergessen zu sagen, okay, die EU kauft dann noch für 750 Milliarden Dollar Energieprodukte aus den USA, sprich Öl, Flüssiggas und so weiter. Und die europäischen Unternehmen investieren 600 Milliarden in den USA. Auch letzteres ist eine reine Absichtserklärung. Reine Absichtserklärung, ob es dazu kommt, da würde ich sicher nicht drauf wetten. Also, nächste Sache, USA, und jetzt ist das Problem. USA ist der mit weitem Abstand größte Absatzmarkt für die EU vor Großbritannien und China. Also im vergangenen Jahr hier sind die Zahlen für 2024, so in Gold, mehr als 500 Milliarden Euro Produkte von der EU in die USA. Dann haben wir hier Großbritannien, so bei 350 Milliarden, und China, ja, sehen Sie alles hier. Das ist natürlich nicht gut. Und jetzt haben wir etliche Experten geschätzt, bei Strafzöllen von 15% können die Exporte der EU in die USA, die im vergangenen Jahr bei mehr als 500 Milliarden Euro waren, innerhalb von 2 Jahren um 25% zurückgehen. Das wäre gar nicht gut. Nächste Sache. Kommen wir jetzt speziell zu Deutschland. Deutschland hat 2024 Waren im Wert von 161,4 Milliarden Euro in die USA exportiert. Also Deutschland ist natürlich gerade der größte Verlierer dieses Handelsdeals. Deals in Anführungszeichen. Aber es hätte natürlich viel schlimmer kommen können, weil wenn wir nicht 15% machen, dann ja. Ist klar. Und man richtet natürlich schon mit 15% enormen Schaden an. Und dann braucht man vielleicht gar keine Strafzölle von 20 oder 30%, weil du bist mit 15% sowieso nicht wettbewerbsfähig als deutsches Unternehmen in den USA, so leid es mir tut. Dann braucht Trump vielleicht gleich keine höheren Strafzölle, ne? Wahnsinn. Nächste Sache, ein Beitrag zu Nordex finden Sie auf der Homepage von BNP Paribas Zertifikate. Da hat Nordex gestern die Zahlen veröffentlicht. Aktie auf einer wahnsinnigen Berg- und Talfahrt, mal 5 oder 10% nach oben, dann am Handelsschluss irgendwie 3% im Minus. Und heute geht es wieder nach oben. Ich habe da einen kleinen Beitrag dazu gemacht. Würde mich freuen, wenn Sie es vielleicht kurz durchlesen mögen. Wie gesagt, ich sage schon mal Danke all denjenigen, die sich die Sendung anschauen, auch die sich nur die Aufzeichnung anschauen, die mir ein Like geben, die den Kanal von BNP Paribas abonnieren. Schon mal vielen Dank dafür. Nächste Sache, Samsung vergibt einen Auftrag, Entschuldigung, das muss natürlich Tesla heißen. Tesla vergibt einen Auftrag von 16,5 Milliarden Dollar zur Fertigung von KI-Chips, AI6 oder AI6, ganz wie Sie mögen, an Samsung Electronics. Chip wird in Texas produziert. Tesla-Aktie schießt nach oben. Das war der Kurssprung gestern. Aber insgesamt sehen Sie eine ja, deutliche Spanne, Seitwärtstrend seit etlichen Monaten. Na, aber auch da, Musk macht ernst mit KI-Chips für seine Autos. Nächste, US-Regierung will im Q3, damit wir also sehen, nachdem jetzt die USA die Schuldenobergrenze zuletzt um 5 Billionen Dollar erhöht haben, können wir jetzt also wieder kräftig Schulden machen, nachdem wir uns im Q2 ein bisschen zurückgehalten haben damit, den Kassenbestand der US-Behörden abgebaut haben und jetzt machen wir einfach wieder Schuldensause. US-Regierung will im Q3 Anleihen im Volumen von 1,0 Billionen Dollar verkaufen, 1.007 Milliarden Dollar. Das ist eine Erhöhung um 453 Milliarden Dollar gegenüber der April-Schätzung von 554 Milliarden. Also da verändert sich nichts. Im Q2 haben wir deutlich weniger Schulden gemacht als erwartet. Hier sehen Sie, haben wir nur Schulden von 65 Milliarden oder Anleihen von 65 emittiert statt der ursprünglich geplanten 514, weil wie gesagt, die Schuldenobergrenze war ja im Endeffekt außer Kraft gesetzt und da können wir dann halt nicht so, aber da hatte ich gleich gesagt, das wird alles nachgeholt, machen Sie sich keine Sorgen. Kommen wir dann zu Novo Nordisk. Novo Nordisk, etliche von Ihnen sind da ja engagiert oder traden in dem Bereich. Novo Nordisk gibt eine heftige Gewinnwarnung ab, Aktie kollabiert. Also Einbruch vorhin 20% habe ich gesehen, also sogar noch ein bisschen mehr. Laut vorläufigen Zahlen steigt Umsatz im Q2 währungsbereinigt um 18%, operativer Gewinn steigt währungsbereinigt um 40%. Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt, nachdem schon die Prognose im Mai schon mal gesenkt worden ist. Also das ist irgendwie gar nicht gut. Umsatz soll währungsbereinigt im Gesamtjahr um 8 bis 15% steigen, statt der geplanten 13 bis 21%. Und Novo Nordisk hat die Gründe hierfür, für das schwache Wachstum klar geschrieben. Grund oder Gründe: niedrigere Wachstumserwartung für das zweite Halbjahr, schwächeres Wachstum für Wegovy im Markt für Abnehmspritzen. Die Gründe für die Probleme bei Wegovy: Nachahmerpräparate, schwächer als erwartetes Marktwachstum und der Wettbewerb. Also da geht es um Markt für Abnehmspritzen in den USA, speziell in den USA. Nächste Sache, schwächeres Wachstum beim Diabetespräparat Ozempic, ebenfalls in den USA. Auch da Grund Wettbewerb. Und last but not least, schwächeres Marktwachstum für Wegovy in etlichen Auslandsmärkten. Auch da Problem Wettbewerb. Also das hört sich natürlich für mich wie eine Hiobsbotschaft an. Markt wächst schwächer als erwartet, der Wettbewerb nimmt zu und wir haben Probleme durch Nachahmerpräparate, gerade in den USA. Also das sind leider gar keine guten Nachrichten. EBIT soll währungsbereinigt um 10 bis 16% steigen, statt um 16 bis 24. Und wenn Sie ja gucken, im ersten Halbjahr hatten Sie dann ein Umsatzwachstum im Q2 ebenso wie im ersten Halbjahr um 18% währungsbereinigt. Und wenn du dann im Gesamtjahr 13 bis 21, sagen wir mal der Schnitt, 13 und 8, bei 17% rauskommst. Das heißt, du bist dann im Q3, Q4, wenn ich es richtig ausrechne, bei 4 bis 5% Umsatzwachstum. Das ist natürlich, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Ansonsten schreiben Sie mir da rechnet nochmal nach. Also einen deutlichen Einbruch beim Wachstum. Und das ist leider nicht gut. Ich kann es auch gerne nochmal nachrechnen. Sekunde mal. Nicht, dass ich was Falsches sage. Also, dann hast du im Schnitt 17% Wachstum fürs Gesamtjahr. Samtja 17% und dann im ersten Halbjahr war es dabei 18, dann ist der Rückgang gar nicht so groß. Da habe ich mich vorher scheinbar verrechnet, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Aber halt, ich habe jetzt die falschen Zahlen genommen. Sehen Sie, ich bin jetzt schon 8 plus 15 durch 2, dann bist du beim Wachstum von 11,5%. 11,5% im Gesamtjahr. Und wenn du im ersten Halbjahr bei 18 warst, dann bist du tatsächlich bei 2% im, bei 5%, bei 5% im zweiten. Ich hoffe, ich habe es jetzt auf die Schnelle richtig ausgerechnet. Wenn nicht, korrigieren Sie mich, dann rechne ich es nochmal nach. Aber das ist natürlich eine dramatische, dramatische Verlangsamung des Wachstums für Q3 und Q4. Also leider nicht gut. Und die nächste Sache, Messiah Mike Daustar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der Chef des Auslandsgeschäfts, der Veteran, der schon seit, weiß nicht, 30 Jahren oder was bei Novo Nordisk, wird zum 7. August der neue Vorstandschef, hat natürlich auch etliche Investoren nicht so erfreut. Wenn du eine derartig dramatische Abschwächung des Geschäfts hast, dann hoffst du natürlich, als dass dann externer Vorstandschef kommt, der da mal den Laden richtig aufräumt und so weiter, aber dann stattdessen nimmst du dann Insider oder einen internen. Da bin ich jetzt nicht so begeistert. Nicht so begeistert. Wahnsinn. So sieht die Bewertung von Novo Nordisk aus. Also EBITDA 2025/26 164,5 Milliarden zu 190,9 Milliarden dänische Kronen. EBIT 149,0 zu 173,5 Milliarden. Jeden hier in der Sendung ist klar, dass das reine Luft ist. Diese Schätzungen sind reine Luft. Börsenwert 1,2 Billionen dänische Kronen, Nettoschulden 77,2 Milliarden. Habe ich die Nettoschulden per Ende März genommen, weil ich natürlich nicht weiß, wie es im Q2 gelaufen ist. Aber plus minus, wenn wir da rauskommen, vielleicht ein paar Milliarden höher oder niedriger, Peanuts. Enterprise Value 1,28 Billionen, dementsprechend 6,7-fache des EBITDA, 7,4-fache des EBIT. Also auf den Blick hier, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, auf den Blick hier sieht Novo Nordisk günstig bewertet aus. Ne? Aber das sieht nur günstig auf den ersten Blick aus, weil natürlich die Schätzungen viel zu hoch sind. Ja, und wenn die runterkommen, dann sieht die Lage wieder ganz aus. Das ist die Bewertung viel höher, deutlich höher. Und ja, ich habe halt einfach Sorge, die Aktie ist am, was weiß ich, 3-Jahres-Tief oder was, oder in der Nähe, das ist nicht gut. KGV 11,6, operative Marge für dieses Jahr 45,2% erwartet, für 46,1% für das nächste. Auch das, denke ich, können wir wegwerfen. Also insgesamt denke ich, wir hatten ja Ende Juni über Novo Nordisk gesprochen, damals im Zusammenhang mit Hims & Hers und so weiter, hatte ich ja gesagt, Novo Nordisk leider verkaufen. Ich fürchte, das sind die Aussichten nicht so gut. Und jetzt leider kommt dann die zweite Gewinnwarnung. Und ich fürchte, da muss ich bei meiner vorsichtigen Schätzung bei Novo Nordisk bleiben. Ich fürchte, dass da, tut mir leid, die Talfahrt weitergeht. Ich würde Ihnen lieber was Positives sagen. Und jetzt muss man natürlich gucken, am 7. oder 8. legt jetzt Eli Lilly die Zahlen vor. Wenn man sich die Talfahrt bei der Aktie anschaut, wo es auch meiner Meinung nach Richtung 52 Wochen tief zumindest geht, da kann irgendwie nichts Erfreuliches rauskommen. Fürchte ich. Zumindest beim Ausblick. Ich kann es natürlich nicht mit Gewissheit vorhersagen, ich kann ja nicht hell sehen und habe keinen Einblick in die Zahlen. Aber wenn man sich den Chart anschaut, ich glaube, da kommt nichts Gutes, was natürlich wiederum die Aktie von Novo Nordisk belasten würde. Ne? Also das bitte im Hinterkopf, ich glaube, Zahlen waren am 7. oder 8. August. Habe es jetzt schon den genauen Tag vergessen. Bitte behalten Sie im Auge. Also bei Novo Nordisk, tut mir leid, wäre ich weiterhin sehr vorsichtig. Nächster, was könnte die Fed nach der Sitzung am 30. Juli ankündigen? Kernrate des PCE-Preisindex steigt im Mai leicht von 2,6 auf 2,7%. Arbeitslosenquote sinkt im Juni leicht von 4,2 auf 4,1%. Fed dürfte Leitzins unverändert lassen bei 4,25 bis 4,5%. Also Fed sagt weiter, wir wollen einfach sehen, wie die Strafzölle sich auf die Inflation auswirken und wie sehr sie die Konjunktur eventuell dämpfen. Was signalisiert die Fed für Sitzung am 17. September, also die darauffolgende Sitzung? Wie Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ist ja aktuell so 65%. Das heißt, die Mehrheit der Investoren erwarten klar eine Zinssenkung. Mich würde es nicht überraschen, wenn Powell signalisiert, okay, wenn es keine Überraschung gibt, könnte man tatsächlich über eine Zinssenkung nachdenken. Das hätte natürlich zur Folge, dass die Zinsen für 10 US-Anleihen weiter sinken würden. Und dementsprechend würde das weiteren Rückenwert an den Märkten geben. Also jedes positive Signal in Richtung von Powell in Richtung Zinssenkung, dass das die Rallye beim S&P 500 anfeuern sollte, das, denke ich, sollte jedem klar sein. Eine Kurzanalyse finden Sie am Donnerstag ab 2... Donnerstag, wieso bin ich bei Donnerstag? Am Mittwoch, bitte vielmals um Entschuldigung, bitte ich schon morgen, am morgigen Mittwoch ab 22.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von BNP Paribas Zertifikate. Würde mich sehr freuen, wenn Sie es anschauen würden. Dann nächste Sache noch zwei, drei Sätze. US-Inflationserwartungen sind stabil auf erhöhtem Niveau. Entwicklung beim Ölpreis und so weiter, wissen Sie. Nächste Sache, wie geht es weiter mit den Zinsen für 10 US-Anleihen? Heute, wie gesagt, Einbruch auf 4,35%, obwohl die USA gestern angekündigt haben, ja, wir machen 1 Billion Schulden im Neuschulden im Q3. Ja, so what? Das hat ja sowieso jeder erwartet. Und dass die Schuldensause in den nächsten Quartalen weitergeht, das weiß auch jeder. Da ist nichts Überraschendes. Wenn Sie sich heute die Zahlen anschauen zu den Zahl der offenen Stellen in den USA, 7,4 Milliarden im Endeffekt, wie erwartet, Verbrauchervertrauen deutlich besser als erwartet. Egal. Die Zinsen sind meiner Meinung nach auf Talfahrt. Und jetzt gucken wir mal, meiner Meinung nach soll es Richtung ziemlich schnell Richtung 4,25% gehen. Und wenn wir da nach unten durchbrechen und alle drauf setzen, okay, jetzt geht die Talfahrt bei den US-Zinsen weiter, dann sollte meiner Meinung nach die Talfahrt beim Rekordfahrt beim S&P 500 klar weitergehen. Wie geht's weiter mit Euro-Dollar? Und jetzt, wie gesagt, der Tiefschlag war natürlich, dass wir die 15% bekommen haben, Strafzölle aus den USA. Aber da ist auch gar nichts Überraschendes. Vor dem Hintergrund denke ich kurzfristig seitwärts bei Euro-Dollar. Aber die Meldung aus den USA vom Wochenende war natürlich nicht erfreulich. Nächste Sache. Wie geht es weiter mit Öl? Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass Trump gesagt hat, dass er eventuell die Frist gegenüber Russland von 50 Tagen verkürzen könnte, dass man vielleicht in der Presse spekuliert worden ist, 11-12 Tage oder was auch immer. Aber auch das spielt natürlich eine Rolle beim Ölpreis. Aber insgesamt denke ich, kurzfristig, solange es da keine neuen Meldungen gibt, würde ich sagen, seitwärts. Und wie geht's weiter beim S&P 500? Auch da bin ich weiterhin positiv in den vergangenen paar Tagen. Ein Rekordhoch nach dem nächsten. Bleibe ich positiv, ne? Beim DAX im Endeffekt das Gleiche. Der DAX ist, weiß nicht, 1-2% unter dem Rekordhoch. Bleib ich bullisch. Wie geht es weiter bei Gold? Und jetzt hatten wir im Wochenverlauf einen Rückgang um 2%, was weiß ich, 2-3%. Beim Gold, die Meldung haben wir alle besprochen, EU-Handelsdeal und so weiter, was zuletzt den Euro belastet, den Dollar nach oben getrieben hat und dann Gold belastet hat. Jetzt sind wir irgendwie 3% unter dem Rekordhoch auf Schlusskursbasis, wo wir ja bei 3.430 waren. Auch das verunsichert mich nicht. Ne? Der Goldpreis, ich weiß, er läuft im Endeffekt seit 3 Monaten insgesamt seitwärts, aber am vergangenen Dienstag waren wir noch im Rekordhoch. Und da muss es nur 1-2 Meldungen geben aus den USA und dann sollte, glaube ich, meiner Meinung nach die Rekordfahrt nach oben oder die Rekordfahrt klar weitergehen. Ich bleibe bullisch für Gold. Also kurzfristig seitwärts, die Gründe haben wir besprochen. Und wie geht's weiter bei Bitcoin? Auch da bleibe ich bullisch. Klar, die Pfeile nach oben. Hier können Sie alles nochmal sehen. Pfeile bleiben gleich, außer bei Euro-Dollar habe ich auf seitwärts gedreht von aufwärts und Gold ebenfalls auf seitwärts von aufwärts. Ein paar Termine am morgigen Mittwoch. Die Zahlen zum BIP, also Wirtschaftswachstum Deutschland, Eurozone und USA, wobei das Wachstum in Deutschland ja ziemlich gedämpft sein wird. Dann ADP, US-Arbeitsmarktbericht, dann die FED-Sitzung morgen Abend und die Zahlen von Microsoft und Meta-Plattforms. Am Donnerstag USA, PCE-Preisindex für Juni, dann die Zahlen von Apple und Amazon nach Börsenschluss in den USA. Und am Freitag die Inflationsdaten aus der Eurozone, dann US-Arbeitsmarktbericht, das wird natürlich sehr spannend, und der Einkaufsmanager-Index für die US-Industrie vom Institute for Supply Management, ISM. So, also, wie gesagt, nochmals vielen Dank Ihnen, dass Sie so zahlreich dabei waren. Jetzt gucke ich noch die paar Fragen. Es ist 18.48 Uhr. Wie gesagt, heute habe ich mal ein bisschen ausführlicher VW gemacht, weil, wie gesagt, es mich überrascht hat, dass die Aktie doch dort in nach oben geschossen ist. Trotz der Gewinnwarnung. Ich hoffe, ich habe es Ihnen alles ein bisschen aufzeigen können. Aber wie gesagt, dass die Aktie dann anschließend so schnell wieder dort in nach unten gedreht ist, ebenso wie Mercedes und so weiter, das ist halt leider kein gutes Zeichen. Also jetzt noch schnell Ihre Fragen. Also natürlich gleich Novo Nordisk ist auch klar. Dann schreibt jemand, wenn das so weitergeht morgen, kommt die FED-Sitzung und dann noch Tech-Quartalszahlen. Da werde ich als Investor Aktien nach Pfandflaschen zahlen. Ich glaube, es ist nicht irre. Okay, na, so schlimm wird es ja hoffentlich nicht kommen. Also, danke, geht mir wieder gut. Okay. Dann hast du Novo. Okay, Novo haben wir besprochen. Novo hatte ich bis vor 3 Monaten. Okay. Dann, wenn die Tesla-Blase platzt, dann werden da manche Aktionäre auch ein paar harte Quartale haben. Absolut richtig. Bin ich völlig Ihrer Meinung. Nur ist die Frage, ob ob sie platzt und wann sie platzt. Also jeder weiß, dass Tesla, wenn ich nur auf die Zahlen für nächstes Jahr schaue, und die werden, wie gesagt, nach jeder Quartalzahl nach unten korrigiert, astronomisch überbewertet ist. Aber wie selbst das Management von VW auf der Pressekonferenz gesagt hat, hängt wohl die Hälfte des Börsenwerts oder deren Meinung nach die Hälfte des Börsenwerts am Thema autonomes Fahren. Und ja, man weiß nicht, wenn sich das tatsächlich durchsetzt in den nächsten paar Jahren und Tesla mit einem wahnsinniges Geschäft macht, gerade auch mit dem Thema Robotaxis und so weiter, dann kann die Party bei der Aktie weitergehen. Oder könnte es wieder zu einer Party kommen? Die Aktie ist rein stimmungsgetrieben. Das spielt die Wertung für viele Investorenspieler meiner Meinung nach absolut keine Rolle. Absolut keine Rolle. Und ich meine, das Thema Robotik mit dem Optimus und so weiter, mit dem Roboter, mit dem humanoiden Roboter, ich meine, das haben wir auch schon zahlreiche Male gesprochen, dass das meiner Meinung nach jetzt nicht gerade der neueste Standardtechnik ist und da, dass da die Chinesen und andere US-Unternehmen viel weiter sind. Aber das ist den Investoren egal. Die sagen, was weiß ich, was da Musk vielleicht noch mit diesem Optimus da schaffen kann. Er hat ja der Analystenkonferenz gesagt, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, innerhalb von 5 Jahren sollen 100.000 Stück pro Monat produziert werden. Ich glaube, das waren die Zahlen. Innerhalb von 5 Jahren 100.000 Stück pro Monat. Also dann hättest du da natürlich ein boomendes Zusatzgeschäft. Ne? Also ich kann nichts ausschließen. Ich kann nur sagen, all diejenigen, die in den vergangenen Jahren massiv gegen Musk gewettet haben, die sind vielleicht nicht reich geworden dabei. Zumindest nicht alle. Ne? Dann schreibt jemand, Novo ist ein gutes Unternehmen, daher bin ich davon überzeugt, dass sich der Aktienkurs langfristig wiederholen wird. Okay, dies ist für mich jedoch kein Grund, Novo zu verbilligen. Also beim Nachkaufen, bei eventuell Nachkauf, da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Dann schreibt jemand, habe BMW Vorzüge gestern gekauft, obwohl ich kein Autoaktienfan in Deutschland bin. Okay, der Unterschied zwischen BMW und Mercedes, gerade was die Aktienkursentwicklung geht, ist ja mehr als bemerkenswert. Ne? Also muss man auch mal ehrlich sagen, Hut ab, während die Mercedes-Aktie Richtung 52 Wochentief läuft, mehr oder minder, ist, und ich hoffe, dass es da morgen bei den Zahlen da irgendwie keine negative Überraschung gibt oder beim Ausblick, ist die von BMW in der Nähe des 52 Wochen Hochs. Ne? Also offensichtlich das Thema läuft Elektroautos und so besser bei BMW und all die Themen. Aber auch das werden wir dann, glaube ich, mal vielleicht nächste Woche oder so mal ausführlich besprechen. Ne? Also das finde ich schon mehr als bemerkenswert. Dann schreibt eben Eli, also Eli Lilly ist gemeint, geht heute auch Berge ab. Da schlage ich wahrscheinlich morgen zu. Ich wäre da sehr vorsichtig, weil Novo hat ja im Endeffekt klar gesagt, das Marktwachstum ist schwächer als erwartet. Ne? Und das hieße ja auch bei Eli Lilly. Könnte davon betroffen sein, ne? So würde ich das interpretieren. Also wie gesagt, die Talfahrt der Eli Lilly Aktie, das ist für mich kein gutes Zeichen. Dann schreibt jemand, in Ingolstadt liegt der Durchschnittsverdienst bei 5.855 Euro, da sollte es nur Einsparpotenzial bei Audi geben. Okay, also wie gesagt, habe ich Ihnen da alles reingeschrieben in die paar Folien. Die hatten ja schon im Juni, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, sich auf eine erste Restrukturierungsrunde geeinigt. Jetzt innerhalb weniger Monate soll eine Einigung auf eine weitere zusätzliche Restrukturierungsrunde kommen. Ja, das ist leider nicht absolut nicht schön für die Arbeitnehmer bei Audi, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ja, es lässt sich wohl nicht vermeiden, wenn dir dein Gewinn wegbricht und du solche enormen Probleme hast. Dann schreibt jemand, ich denke, das war es noch nicht mit den USA-Zöllen. Macron positioniert sich auch schon und äußert Kritik. Ja, gucken wir mal. Ich meine, es gibt ja noch keinen Deal, weil weder die USA haben irgendwas unterschrieben, noch die Länder der EU. Irgendein Land hat gar nichts unterschrieben. Es gibt ja auch keinen Deal. Ne? Der 1.8.25, dieser Freitag wird spannend. Der Vollzug der Strafzoll treten in Kraft. Kein Investor würde über den Wochenende was ordern. So dramatisch würde ich das nicht sehen. Ich meine, alle wissen jetzt, dass die Strafzölle bei 15% für Japan sind, 15% für die EU und all die anderen Sachen, jetzt China und so weiter, Stillstand, die 30% und so weiter. Also ich denke jetzt nicht, dass das Thema 1. August jetzt irgendwie so ein großes Problem ist. Vielmehr haben wir natürlich das Quartalsende am 31. Juli und vor dem Hintergrund könnte durchaus mal die Märkte am Donnerstag oder so nochmal ein bisschen nach oben gezogen werden. Ne? Das würde mich sicher nicht überraschen. Dann muss ich mich heute schon verabschieden. Danke für die heutigen Daumen, ist hohes gesagt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir ein Like geben. Das freut mich natürlich sehr. Dann Hala. Also der Hamburger Hafen steigt heute 5%. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, dass da irgendwie eine Meldung gab, haben die Houthis eventuell wieder gedroht, dass man alle Schiffe angreifen, egal aus welchem Land sie sind, mit Ausnahme natürlich China und Russland und so weiter und noch ein paar andere, das wissen sie auch. Wahrscheinlich ist das der Grund, ja. Aber gucken wir mal. Dann schreibt jemand richtig, 15% oder 30%, ich denke, nehme an, Strafzoll sind gemeint, macht de facto keinen Unterschied. Okay. Dann schreibt, Novo verkaufen war die falsche Empfehlung, ein Put auf Novo wäre richtig gewesen. Okay, so kann man es natürlich auch interpretieren. Eli Lilly, Zahlen am 7. August. Dann schreibt jemand, Egmont, aber Novo stimmt die Bilanz, ein Big Player, Umsatz wachsen weiter, ich bleibe Novo treu. Das ist auch völlig, völlig d'accord. Wenn man diese Volatilität aushält und das Sitzfleisch hat und sagt, langfristig wird es, was habe ich absolut kein Problem damit. Ich denke halt nur kurzfristig ist halt das Problem, dass halt die Stimmung sich weiter verschlechtert, wenn du die Prognose so drastisch senkst und so weiter. Das ist halt meine Sorge. Langfristig, keine Ahnung, wer da alles mit diesen Abnehmspritzen, die alle oder Abnehmtabletten, die sie irgendwann geben soll, wer die alle nehmen will. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Meldungen, die jetzt in den vergangenen paar Monaten waren, Gewinnwarnung, Rücktritt oder Rauswurf, Rücktritt, Vorstandschef, ganz wie sie mögen, und jetzt wieder Gewinnwarnung, sind halt irgendwie nicht die richtigen Meldungen. Ich habe auf Martin G. gehört und Novo verkauft bei 72 Dollar letztens, so wie gestern auch, mich von der Nestlé verabschiedet. Na, Nestlé hat natürlich eigene Probleme, das wissen wir auch. Dann schreibt jemand, 300 Zuschauer, nur 16 Likes. Ah, okay. Da hoffe ich mal, dass da noch viele Likes kommen. Nestlé kannst du vergessen, schreibt jemand. Okay. Liebe Herr, vielen herzlichen Dank für Ihre umfangreiche Researcharbeit und das Fühlhorn. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für Lob, das freut mich natürlich sehr. Dann schreibt jemand, Deutsche, die aus den USA ein Auto kaufen, müssen bei der Einfuhr die deutsche Mehrwertsteuer bezahlen. Dagegen müssen Amerikaner nur in etwa halb so viel an lokalen Steuern bezahlen. Okay. Dann, was meinst du zum EBIT-Preisprognose langfristig 20 bis 35 bis 40? Ich weiß nicht, ob da die Frage an mich gerichtet ist. Ich weiß nicht, auf was sich das bezieht. Falls ich irgendwas missverstanden stehen sollte, schreiben Sie es bitte in die Kommentarbox rein nach der Sendung und da will ich Ihnen gerne antworten. Dann nochmal Novo. Zu viele positive Videos heute zu Novo. Okay. Dann danke Egmont für den Stream. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die immer tolle Zusammenfassung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Lob. Das freut mich alles sehr. Also, dann zeige ich in aller Ruhe die rechtlichen Hinweise. Ich denke, kurz vor 7, 4 Minuten vor 7. Ich denke, wir haben alle Fragen beantwortet. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich am morgigen Mittwochabend ab 22.15 Uhr meine Kurzanalyse zur FED-Sitzung anschauen würden oder etwas später die Aufzeichnung. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie am nächsten Dienstag, 5. August, wieder um 18 Uhr empfangen dürfte. Alles Gute für Sie bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Schönen Abend allerseits.